Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
Willkommen zum Bunte Kittel Podcast, heute schon mit Folge 11. Wie ihr wisst, verstehen wir uns als Podcast für ein gerechteres Gesundheitssystem. Ich bin Lukas und heute zusammen mit Anita und Nele da. Hallo ihr beiden.
Hallo Lukas und hallo Nele.
Ja, hallo ihr beiden.
Wir haben in der heutigen Folge Gregor Gysi zu Gast und freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Hallo Herr Gysi.
Hallo, ich grüße Sie alle drei.
Guten Tag.
Irgendwie bedarf es ja auch gar keiner großartig ausschweifenden Worte unsererseits, um Sie vorzustellen. Sie sind einer der bekanntesten Politiker dieses Landes. Trotzdem nochmal ein paar Eckdaten, bevor Sie vielleicht noch ein paar kurze Sätze zu sich selbst sagen. Sie arbeiteten ja in der DDR als einer von sehr wenigen Anwälten und waren auch Mitglied der damaligen Staatspartei SED, was Ihnen im Laufe der Zeit auch schon viel Kritik eingebracht hat. Aber nach dem Fall der Mauer bauten Sie zuerst die PDS auf, aus der die heutige Linkspartei letztlich hervorging, und etablierten diese als Kraft links von der SPD und der Grünen im Deutschen Bundestag. Seit jeher vertreten Sie dementsprechend Positionen, die sich außerhalb des in den frühen 90er Jahren eingeschlagenen Weges des Neoliberalismus bewegen und haben sich unter anderem auch einen Namen als hervorragender Redner gemacht, worauf wir uns ebenfalls sehr freuen.
Bevor wir jetzt weiter ins Thema einsteigen, möchten wir von Bunte Kittel auch noch mal kurz die Chance nutzen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufzurufen: Geht wählen und engagiert euch politisch. Auch wir versuchen das mit unserer Initiative Bunte Kittel und glauben, dass gerade jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl ein guter Zeitpunkt dafür ist.
Jetzt gehen wir aber zu unserem Hauptthema weiter, zum Gesundheitssystem. Herr Gysi, können Sie uns einmal schildern, so ganz allgemein, wie Sie sich ein funktionierendes Gesundheitssystem vorstellen?
Das Gesundheitswesen gehört für mich zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Das heißt, es darf sich nicht nach dem Markt rechnen. Der ganze neoliberale Kapitalismus hat darauf gesetzt, so gut wie alles zu privatisieren. Und das Ergebnis war, dass jede Klinik sich eben rechnen muss, obwohl sie doch in erster Linie für Gesundheit zu sorgen hat. Wissen Sie, eine Bäckerei gehört auf den Markt, eine Ziegelfabrik gehört auf den Markt, andere Firmen auch, aber nicht das Gesundheitswesen, nicht die Bildung. Übrigens auch nur sehr begrenzt die Wohnung, also eben Dinge der öffentlichen Daseinsvorsorge, Wasserversorgung, Energieversorgung. Und selbst während der Pandemie sind 20 Kliniken geschlossen worden, weil sie sich eben nicht mehr rechnen. Also die Kommunen werden unter Druck gesetzt, verkaufen dann ihre Krankenhäuser, dann privatisieren die sich, dann sollen die sich ja rechnen. Man will ja damit Profit machen. Der ganze Weg ist falsch. Das Zweite, was mich sehr stört, ist, dass privat versicherte Patienten anders behandelt werden als gesetzlich versicherte Patienten. Der Artikel 2 unseres Grundgesetzes schützt die Gesundheit der Menschen und da steht nicht drin, dass das abhängig ist von der Art der Versicherung. Das steht da nicht drin. Und es gibt sehr anständige Chefärzte, die operieren nur die komplizierten Fälle, egal wie die Leute versichert sind. Aber es gibt auch solche, die eigentlich nur Privatversicherte operieren oder behandeln, weil sie damit mehr Geld verdienen. Und das würde ich abschaffen. Ich würde dann eine private Versicherung allerdings noch zulassen, aber nicht für die medizinische Versorgung, sondern nur zum Beispiel für die Frage Einbettzimmer oder eben Mehrbettzimmer. Und zwar, weil ich zum Beispiel eben doch relativ bekannt bin und wenn ich in einem Mehrbettzimmer liege, dann muss ich die ganze Zeit über Politik sprechen und werde nie gesund. Also solche Versicherungen schlösse ich dann ab. Aber da geht es eben nicht um die Art meiner Behandlung. Deshalb meine ich, dass wir auch dort korrigieren müssen. Und nochmal, wir haben über 200 Krankenversicherungen. Ich bitte Sie, was soll denn das? Also drei täten es doch auch, von meinetwegen auch vier, aber doch nicht über 200. Da entstehen ja überall auch Bürokratien, die wir eigentlich überwinden müssen.
Wobei man natürlich jetzt als kleines Gegenargument sagen müsste, dass halt auch der Bekanntheitsgrad eines zum Beispiel Politikers eigentlich keine Rolle bei der eigentlichen gesundheitlichen Versorgung spielen sollte. Ja? Also auch nicht in der Unterbringung in einem Einzel- oder Mehrbettzimmer.
Naja, deshalb muss ich das zusätzlich bezahlen. das ist ja meine Ausnahme. Ich sage also, die Art der Behandlung darf nicht von der Art der Versicherung abhängen. Was ich aber, dann werden ja alle gesetzlich krankenversichert und ich kann zusätzlich eben sagen, ich möchte gerne ein Einbettzimmer haben und dafür muss ich monatlich den Betrag X bezahlen. Das würde ich dann machen in meinem Falle, eben weil es nicht wegen meiner Bekanntheit sein soll, sondern weil ich dafür bezahlen muss. Aber das ist auch alles. Ich sehe sonst keinen Grund für private Versicherungen. Sonst brauchten wir das alles wie bei den gesetzlichen Krankenkassen und die ewigen Auseinandersetzungen, was die bezahlen und was sie nicht zahlen und wie das dann ist mit Reha und so weiter. Das sind alles gewaltige Probleme. Ich kriege da so viele E-Mails ich weiß auch, wie gesetzliche Krankenkassen reagieren, weil ich zur Hälfte werde ich vom Bundestag finanziert. Und das bedeutet, dass ich dort behandelt werde wie bei einer gesetzlichen Krankenkasse und zur Hälfte privat, eben wegen des Zimmers und anderer Dinge. Und deshalb weiß ich auch, wie die private Krankenkasse reagiert. Das ist schon ein beachtlicher Unterschied.
Herr Gysi, sehen Sie denn an unserem aktuellen Gesundheitssystem auch Vorteile? Gibt es Aspekte, die Sie für richtig halten?
Ja, ich will mal sagen, unsere ganze Facharztausbildung ist, glaube ich, gut. Wir haben viele gute Ärztinnen und Ärzte. Wir haben gute Pflegerinnen und Pfleger. Wir haben sehr gute Krankenschwestern und auch dort Pfleger. Wir haben auch sehr gute medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten. Das, glaube ich, die ganze Ausbildung ist insgesamt ziemlich gut. Das muss man anerkennen. Das Zweite ist, was man immer sehen muss, die eigentliche Schwierigkeit in der Medizin ist, glaube ich, nicht die Therapie. Weil wenn man genau weiß, an welcher Krankheit jemand leidet, dann kann man sich auch immer belesen, welche Therapie am besten ist. Das Schwierigste ist immer die Diagnose. Und da gibt es natürlich Irrtümer, Unsicherheiten, aber das ist in allen Ländern so. Das ist ja nicht nur bei uns so. Es gibt allerdings ein weiteres Problem, auf das ich hinweisen muss, und das ist die schlechte Bezahlung, gerade der Krankenschwestern, der Pflegerinnen und der Pfleger. Jetzt haben wir in der Pandemie mal erlebt, wie wichtig sie sind. Und das sind ja alles klassische Frauenberufe, genauso übrigens wie Unterstufenlehrerinnen, genauso wie Verkäuferin. Und klassische Frauenberufe sind immer deshalb klassische Frauenberufe, weil sie schlecht bezahlt werden. Das ist ja also der Grund, deshalb gehen die Kerle auch nicht hin. Und das kann ich Ihnen beweisen durch ein Beispiel ganz anderer Art aus der DDR. Da wurden am schlechtesten die Putzfrauen bezahlt. Naja, und die älteren Damen gingen in Rente und die jüngeren Frauen sagten, ich mache doch hier keine Putzfrau, schwere Arbeit, dann auch sofort schlecht bezahlt. Und das Personal ging aus und die öffentlichen Gebäude in Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu, verkamen. Daraufhin wurde eine PGH-Putzteufel gegründet. Die bekamen, was sonst sehr selten war, Westgeld und konnten in Westberlin die modernste Technik einkaufen. Und dann wurde entschieden, dass die Leute, die dort arbeiten, durchschnittlich mehr verdienen als Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Und ich schwöre es Ihnen, ich habe auf den Fluren der Gerichte und so weiter nie wieder eine Frau gesehen. Nur die Kerle. Mit der modernen Technik gehen die über die Flure. Die einzige Frau in der PGH, das war die Sekretärin, das war auch die letzte, die schlecht verdiente. Deshalb, auch für das Gesundheitswesen, kämpfe ich gegen diese Art von schlecht bezahlten Frauenberufen. Die müssen besser bezahlt werden. Und dann würde sich das aufteilen. Die Hälfte wären dann etwa Männer, die Hälfte wären Frauen, was auch viel besser ist. Übrigens auch in den Kindertagesstätten wäre das besser. Da sind ja über 90% Frauen eben auch schlecht bezahlt. Da müssen wir wirklich einen Kampf führen und den dürfen nicht die Frauen alleine führen, die müssen auch die Männer mitführen.
Da stimmen wir Ihnen natürlich komplett zu, Herr Gysi.
Ich würde da gerne noch einmal einhaken. Herr Gysi, Sie haben gesagt, dass Sie der Meinung seien, dass wir in Deutschland im Gesundheitssektor eine gute Ausbildung hätten. Aber ich denke, wir drei sind uns auf jeden Fall einig, dass im aktuellen Gesundheitssystem oder Wesen insgesamt sehr wenig Zeit für Aus- und Weiterbildung bleibt und auch gar nicht vorgesehen ist.
Also Sie meinen auch für Weiterbildung, ne?
Für Weiterbildung. Und ja, wir sind alle drei ÄrztInnen in Weiterbildung und die Ausbildung, die kommt schon oft einfach auch kurz. Wir sagen oder wir postulieren, dass das viel auch im aktuellen Finanzierungssystem liegt. Es geht eben um Erfüllung von möglichst guten DRG-Fallzahlen, so dass da das Geld eine Rolle spielt und Weiterbildung hat in Deutschland nicht so einen hohen Stellenwert, wie dies in anderen Ländern auch manchmal ist.
Ja, das stimmt, da haben Sie wieder völlig recht. Ich meinte nur, dass wir eigentlich ganz gute Krankenschwestern medizinisch-technische Assistentinnen, Ärzte und Ärzte haben.
Ja.
Das ist richtig, die Weiterbildung ist ungeheuer wichtig, weil ja alles eine solche Entwicklung nimmt, eine so enorme, schnelle Entwicklung nimmt, dass ich den Gewerkschaften immer sage, ihr müsst die Weiterbildung zur Pflicht in den Tarifverträgen vereinbaren,
ja,
damit das nicht mehr so individuell von Unternehmen zu Unternehmen entschieden wird. Da gebe ich Ihnen völlig recht, die Weiterbildung, ja, und wenn man zu wenig Personal hat, wird es eben immer schwieriger mit der Weiterbildung. Dann sagt das Krankenhaus, ja, wir können ja auf die medizinisch-technische Assistentin jetzt gar nicht verzichten, wir brauchen sie dringend, na und so weiter und so weiter. Und genau das geht nicht. Im Gesundheitswesen kann man sich Personalknappheit nicht leisten, denn das geht dann zu Lasten der Gesundheit der Menschen.
Das ist genau unser Punkt und an dem, da würde ich vielleicht auch gerne nochmal einwerfen, dass natürlich, weil wir nach positiven Aspekten auch des DRG-Systems gefragt hatten, dass natürlich das DRG-System eben gerade nicht den Verdienst hat, dass wir gut ausgebildete Leute haben, sondern die Richtung und die Tendenz eher dahin geht, dass die Leute schlechter ausgebildet werden, aufgrund dessen, dass weniger Zeit für die Behandlung bzw. für die Weiterbildung entsteht und dass vor allem der Behandlung oder der immer größer werdenden Patientenzahl und Behandlungszahlen halt einfach zugrunde liegt, ja.
Dann wissen Sie, was völlig absurd ist bei der Pflege. Wie da Minuten vorgegeben werden, in denen man was als Pflegekraft mit der zu pflegenden Person zu tun hat. Also ich finde das wirklich völlig daneben, ehrlich gesagt, völlig absurd. Man muss ja auch mal ein Gespräch mit den Leuten führen. Die sind ja auch häufig einsam. Das kostet auch Zeit, aber das Gespräch ist gar nicht vorgesehen. Oder wenn, dann steht da eine Minute oder so ein Quatsch. Also ich muss mal sagen, das ist aber wieder typisch deutsch, so bürokratisch angelegt. Natürlich weiß ich, dass es Pflegekräfte gibt, die das auch missbrauchen, nicht genug machen. Aber die werde ich doch nicht mit solchen Normen los. Das ist, glaube ich, völliger Unsinn. Man muss den Menschen auch zubilligen, Einfühlungsvermögen zu haben, zu wissen, welche zu pflegende Person mehr Zeit benötigt, welche weniger Zeit benötigt, etc. Und wenn man übrigens knapp wird im Personal, muss man auch alle möglichen Quereinsteiger einstellen, die dann von der Pflege wiederum gar nicht genügend verstehen. Dann gibt es ja auch Missbrauchsfälle, grobe Leute, alles Mögliche. Ja, und genau das geht alles nicht. Also insofern haben Sie recht, gerade was die Weiterbildung betrifft, im Pflegebereich, aber überhaupt auch im medizinischen Bereich, die kommt wesentlich zu kurz.
Herr Gysi, ich würde mal ganz gerne an dieser Stelle auch die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage an die Linkspartei auch an Sie richten wollen. Wie finanzieren wir das alles? Das ist ja im Prinzip immer so der liebste Satz von auch Gegnern unserer Vorstellungen, dass dann gefragt wird, naja, also ist ja alles schön und gut, was ihr euch denkt, aber wer soll das alles bitte bezahlen? Was sagen Sie dazu?
Also es gibt Bereiche, die müssen aus Steuermitteln bezahlt werden. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Wir wollen ja den Klimawandel stoppen. Nun fährt aber ein Bus vom Dorf in die Kreisstadt nur einmal am Tag. Dann müssen sich die Leute Privatautos halten und gegenwärtig noch, zumal Elektroautos auch viel zu teuer sind, mit Verbrennungsmotoren. Also müsste der Bus wenigstens 5-mal fahren. Dann wird mir gesagt, dann rechnet sich der Bus nicht. Dann sage ich, das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Natürlich muss ich auch da einen Kostenüberblick haben. Aber der Bus muss sich nicht in erster Linie rechnen. Dafür bezahle ich ja Steuern, damit wir dieses Problem lösen. Und genauso ist es im Gesundheitswesen. Wenn wir zum Beispiel nur 3 Kassen hätten oder 4, würden wir schon sehr viel Geld und Kosten einsparen. Wenn es dann diese Unterscheidung zwischen gesetzlich und privat nicht mehr gäbe, also privat nur für die Zahl der Betten und so, aber nicht für die Art der ärztlichen Versorgung, würden wir auch wieder sehr viel Geld sparen. Hinzu käme, dass wir dann aus Steuermitteln natürlich auch diese Dinge zu finanzieren haben, über die wir sprechen. Dazu wiederum brauchen wir Steuergerechtigkeit. Lassen Sie mich nur auf 2 Probleme hinweisen. Das erste ist für den absolut sinnlosen Afghanistan-Krieg. Ich meine, ich glaube, jetzt wissen alle, dass der sinnlos war, haben wir 12,5 Milliarden Euro ausgegeben. Die hätten wir wirklich sinnvoller in unserem Land, zum Beispiel im Gesundheitswesen einsetzen können oder auch zur Entwicklung der sogenannten Dritten Welt. Zweitens bezahlt in Deutschland alles die Mittel. Alles die Mittel. Warum? Die Armen können es nicht. Die kleinen Solobeschäftigten können es auch nicht. Deshalb werden am stärksten besteuert die mittleren Einkommen und der Mittelstand, weil die großen Konzerne und großen Banken, denen werden immer Wege gezeigt, wie sie auch aus ihrer Steuerpflicht herauskommen. Der frühere Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Herr Ohoven, dem habe ich angerufen und zum Geburtstag gratuliert, hat er zu mir gesagt, Herr Gysi, können Sie mir mal Folgendes erklären? Der hatte inzwischen einen Verkehrsunfall, ist leider tot. Also, und da sagt er, können Sie mir mal Folgendes erklären? Der Konzern X hat gerade den Gewinn Y gemacht und muss dafür 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Wenn Sie den Gewinn gemacht hätten oder ich den Gewinn gemacht hätte, müssten wir jeweils 1,1 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Und da hat er mich gefragt, woran das liegt. Dann habe ich ihm gesagt, das liegt an der falschen Zusammensetzung des Bundestages, zu der Sie, Herr Präsident, auch beigetragen haben. Da musste er dann wieder etwas lachen. Aber es ist so, das geht nicht mehr. Jetzt haben sich erstmalig einige wichtige Staaten darauf verständigt, eine Mindeststeuer bei Konzernen festzulegen. Man muss natürlich auch den Weg gehen, diese Steueroasen zu schließen. Ich meine, die sind ja alle mal gegründet worden, und zwar mit Absicht gegründet worden. Auch dagegen kann man etwas unternehmen. Monaco sollte ja nur bestehen, zum Beispiel, solange es diese Familie gibt. Wenn die ausstirbt, muss Monaco aufhören zu existieren. Jetzt hat der vorhergehende Präsident mit Monaco einen Vertrag geschlossen. Das ist interessant. Und zwar dahingehend, dass sie immer existieren werden. Unter einer Bedingung, dass alle Franzosen, die in Monaco arbeiten, und die Französin von Frankreich besteuert werden. Nicht mehr von Monaco. Das haben die unterschrieben. Aber die Italienerinnen und Italiener, die Griechen und Griechen, die Deutschen, die können da alle wieder machen, was sie wollen. Das ist natürlich auch ein bisschen typisch egoistisch vom französischen Präsidenten. Also dem damaligen Sarkozy war das, aber genau das hat er eben durchgesetzt. Sehen Sie, und das alles muss aufhören. Wenn wir Steuergerechtigkeit hätten, könnten wir all diese Dinge finanzieren.
Wenn wir uns jetzt nochmal im Hinblick auch auf die Bundestagswahl, die gesundheitspolitischen Programme der einzelnen Parteien angucken, da würde uns insbesondere interessieren, inwieweit sich das Programm der Linken von den Programmen der Grünen und der SPD unterscheidet. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen.
Na, der Unterschied ist die unterschiedliche Herangehensweise an die öffentliche Daseinsvorsorge. Ich bin ja für die Marktwirtschaft, wie gesagt, bei der Bäckerei, bei der Ziegelei, bei vielen anderen Firmen, da macht das auch Sinn, da macht auch Konkurrenz Sinn. Die führt zu Kostensenkung und zu Qualitätssteigerung, und ich bin strikt dagegen in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sehen Sie, Wohnungen kann man nicht zaubern. Und wenn die Leute sich die Mieten nicht mehr leisten können, das geht einfach nicht. Oder meinetwegen die Wasserversorgung. Wir haben in Berlin ein Wasserwerk. Ich bitte Sie, wenn mir das gehörte, und ich brauchte mehr Geld, fiele mir doch eine Lösung ein. Verstehen Sie, das geht einfach gar nicht. Ich habe ja gar keinen Konkurrenten, wenn ich der Eigentümer bin. Ich bin ja ganz alleine mit meinem Wasserbetrieb. Das geht nicht. Das muss ins öffentliche Eigentum oder mindestens in öffentliche Verantwortung. Ich war ja mal kurze Zeit Senator, und da gab es einen Vertrag beim Wasserwerk, der regelte, dass die Stadt Berlin 51% besitzt, 49% die Privaten. Und die Privaten bekamen jedes Jahr eine Rendite zugesichert, unabhängig davon, ob die Wasserwirtschaft das Geld überhaupt abgeworfen hatte oder nicht. Das heißt, wir hafteten immer für die Schulden, und die bekamen immer Gewinne. Also was Absurdes habe ich auch selten gelesen, kann ich nur sagen. Jetzt ist das zurückgekauft worden, aber das war vielleicht teuer. Das war viel teurer als das, was man bekommen hat, als man die 49% verkauft hat. Das heißt, unsere Herangehensweise in der öffentlichen Daseinsvorsorge ist eine andere. Wir sagen, dafür ist die Politik zuständig. Nun hatten wir ja einen Mietendeckel beschlossen in Berlin. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, das geht nicht, Berlin ist nicht zuständig, das kann nur der Bund beschließen. Auch interessant, sie haben nicht gesagt, dass irgendwas falsch ist, sondern sie haben nur gesagt, nicht zuständig. Nun müssen wir den Druck im Bund erhöhen. Und da sind wir, glaube ich, doch wesentlich konsequenter als SPD und Grüne. Das gilt auch für das Gesundheitswesen. Und die Frage der Frauenberufe gehen Sie so auch nicht an wie wir. Zwar stehen die Grünen sehr für die Gleichstellung der Geschlechter, aber ich sage, unter anderem gehört dazu eben auch, dass die Frauenberufe verschwinden. Es wird wirklich höchste Zeit.
Können Sie das aber trotzdem noch mal konkret formulieren, was jetzt die Linken für Vorstellungen vom Gesundheitssystem haben?
Also zum Beispiel, dass wir sagen, wir brauchen nicht über 200 Krankenkassen. Das werden Sie bei SPD und Grüne vergeblich suchen. Dass wir sagen, wir müssen das reduzieren auf eine überschaubare Zahl von 3, 4, von meinetwegen auch 5, aber nicht mehr. Damit müssen wir viel Geld einsparen, dass wir sagen, das schreiben Sie auch nicht, weder die SPD noch die Grünen, wir wollen keine private Krankenversicherung und keine Unterscheidung der Patienten, je nachdem, ob sie nun gesetzlich oder privat versichert sind, sondern wollen für alle eine gesetzliche Krankenversicherung, allerdings eine private Versicherung für die Zahl der Betten oder so, Zimmer, ja, aber nicht für die Art der medizinischen Versorgung etc. Das geht einfach nicht. Es geht auch nicht, dass einem Bürger etwas bezahlt wird von seiner Krankenversicherung, weil die privat ist, und dem anderen Bürger wird diese Gesundheitsmaßnahme nicht bezahlt, weil er gesetzlich krankenversichert ist. Oder dass ich als Privatversicherter viel schneller einen Termin bekomme als die gesetzlich Krankenversicherten. Das Tempo des Termins muss von der Art der Erkrankung abhängen. Also ich glaube, da sind wir einfach die konsequentesten diesbezüglich. Und wenn man da wirklich in Koalitionsverhandlungen sein sollte, weiß ich, dass man Kompromisse finden muss. Aber die Richtung muss immer stimmen. Wissen Sie, der Schritt kann kürzer sein, als wir gedacht haben, aber wir dürfen nie einem Schritt in die falsche Richtung zustimmen.
Ja, da ist uns vor allem aufgefallen, dass die Grünen bisher allerdings die konkretesten Vorschläge gemacht haben, wie Dinge vielleicht umgesetzt werden sollten, wobei die Richtung der Linken natürlich sehr deutlich mit unserer Richtung auch übereinstimmt. Das ist wohl wahr. Ja.
Das kann schon stimmen. Das kann schon stimmen. Linke sind immer ein bisschen weitschweifig in der Art, wie sie sich ausdrücken. Das weiß ich.
Und wir fordern als Bunte Kittel, dass das aktuelle Finanzierungssystem im Krankenhaus, welches mit DRGs, also mit Fallpauschalen funktioniert, dass das abgeschafft werden soll, weil das eben eine treibende Kraft von dieser Wirtschaftsorientierung im Krankenhaus ist. Was sagen Sie oder was sagen die Linken dazu?
Ja, wir sagen, dass das schon deshalb nicht geht, weil jeder Fall individuell ist. Und weil das dazu führt, dass Patienten, deren Behandlung teurer ist, eher abgelehnt werden als Patientinnen und Patienten, deren Behandlung billiger ist. Weil wenn ich immer die Fallpauschale bekomme, verstehen Sie, und ich habe eine Nierenoperation, ich bekomme, weiß ich was, 1.000 Euro dafür und die kostet mich nur 800, wunderbar. Dann habe ich eine, die kostete mich 1.200, ich bekomme trotzdem nur 1.000 dafür, dann will ich den zweiten eben nicht operieren. Genau das geht nicht. Das ist eben diese falsche Marktlogik und das geht über Pauschal nicht. Menschen sind nicht pauschal, sondern individuell. Und auch Krankheiten sind individuell und die Behandlungen sind auch individuell und unterschiedlich.
Ja, da stimmen wir Ihnen voll zu, aus unserer Arbeitserfahrung auf jeden Fall auch.
Ja, Herr Gysi, dann neigen wir uns ja auch schon so ein bisschen dem Ende zu. Vielleicht mal nochmal.
Ich muss Ihnen natürlich noch was erklären. Ich bin ja kein Gesundheitspolitiker. Absolut. Aber wissen Sie, es gibt ja Spezialisten. Die Spezialisten haben einen Nachteil. Sie können das Gebiet, von dem sie sehr viel verstehen, nie erklären. Und zwar schon deshalb nicht, weil sie nichts auslassen können. Dann gibt es Generalisten. Die verstehen von nichts etwas, können aber über alles reden. Und ich bin ein klassischer Generalist, wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja, Sie haben viele verschiedene Punkte angesprochen. Das war sehr allumfassend.
Das ist schon, geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung, ja. Also vielleicht sind Sie gar nicht so sehr Generalist, wie Sie denken.
Kann schon sein. Ein bisschen das Juristische schlägt bei mir immer durch. Ja? Zum Beispiel will ich mit dem obersten Arbeitsgericht mal sprechen, weil meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen immer darauf, dass ich schreibe, dass sie zu meiner vollsten Zufriedenheit gearbeitet haben. Und ich finde, bei voll gibt es keine Steigerung. Wenn eine Flasche voll ist, ist sie voll. Die kann nicht voller sein als voll und auch nicht am vollsten sein. Aber das Bundesarbeitsgericht verlangt solche Formulierungen. Da geht dann mit mir wieder ein bisschen der Semantiker durch und auch der Jurist, dass ich sage, nee, voller als voll gibt es nicht. Aber schön, da kann ich dann auch kleinlich werden. Das stimmt.
Ja, aber also was wir zumindest jetzt bezogen auf auch politische Umsetzung ja definitiv wissen, ist, dass immer viele Menschen auch einer Gruppe letztendlich, also auch eines Landes, ja hinter einem Thema stehen müssen, das sich letztendlich wirklich was verändert. Was denken Sie denn ganz konkret, was passieren muss? Vor allem eben auf politischer Ebene im Sinne einer breit angelegten Debatte, dass sich ein Großteil der Menschen unseres Landes in dem Maße für das Thema Gesundheit interessiert, welches es als Stellenwert eigentlich haben sollte.
Wissen Sie, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil das immer auch vom Zeitgeschehen abhängt. Im Augenblick wird viel über das Gesundheitswesen diskutiert wegen der Pandemie. Hätten wir keine Pandemie, würde noch viel weniger darüber diskutiert. Jetzt wird plötzlich über die Kriegseinsätze der Bundeswehr diskutiert wegen Afghanistan. Hätten wir Afghanistan nicht, würde sehr viel weniger darüber gesprochen werden. Mir ist klar geworden, ich bin ja nun seit 1989, Ende 89 in der Politik, dass es bestimmte Dinge gibt, die kann man forcieren. Aber es gibt auch Themen, an die du nicht rankommst, weil sich die Menschen gerade gar nicht dafür interessieren. Ich hätte gerne auf die Bilder verzichtet, die ich jetzt sehe in Bezug auf Afghanistan und freue mich gar nicht, dass ich recht hatte, ehrlich gesagt. Also lieber hätte ich ja Unrecht gehabt, aber es ist alles eine Katastrophe. So, und das ist die Schwierigkeit auch beim Gesundheitswesen. Jemand, der krank ist und der sich schlecht behandelt fühlt, interessiert sich wahnsinnig dafür. Und jemand, der gerade auf seinen Skatern jung, frisch durch die Straßen rollt, interessiert sich dafür nicht. Der interessiert sich auch nicht für Rente. Obwohl er, wenn er rational denkt, darauf kommen könnte, dass er irgendwann auch mal Rentner ist. Aber was, ich verstehe das auch, das hat mich doch mit 18 Jahren auch gar nicht interessiert. Das kann ich doch alles nachvollziehen. Und das ist ein gewaltiges Problem. Und da gibt es eine gemeinsame Aufgabe von Politik, von Wissenschaft, von Kunst und Kultur, von Gewerkschaften, von Kirchen und selbstverständlich auch von den Medien. Immer wieder bestimmte Themen anzusprechen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, vermeintlich auch mit unterschiedlichen Standpunkten. Ja, da kann ja einer sitzen, der ist sehr für private Krankenversicherung, dann ich dagegen und so weiter, sodass die Leute zum Mitdenken angeregt werden über die Argumente. Dann kriegt man langsam auch den Druck in der Gesellschaft hin, dass sich was verändert. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Anfang der 90er Jahre habe ich auf einer Bundespressekonferenz in Bonn vorgeschlagen, dass wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführen. Drei Einzelgewerkschaften waren meiner Meinung, alle anderen Gewerkschaften sahen das überhaupt nicht ein. Hochinteressant, alle anderen Parteien waren dagegen. Union, FDP sowieso, aber auch SPD, Grüne. Gut, also ich stand da einsam mit meiner Idee rum, sage ich mal. Und wenn ich Ihnen damals gesagt hätte, in weniger als 30 Jahren wird die CSU im Bundestag einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschließen, hätten mir alle empfohlen, mich sofort in die geschlossene Psychiatrie zu begeben. Ich hätte mich auch hinbegeben, weil das so unwahrscheinlich klang. Was hat sich verändert? Nicht die CSU in erster Linie. Der Zeitgeist hat sich verändert. Das ist die Aufgabe. Der Zeitgeist muss verändert werden. Wenn plötzlich der Zeitgeist sagt, es geht nicht mehr ohne, dann muss sich auch eine Regierung danach richten. Nicht immer, nicht zwingend, nicht so schnell, aber irgendwann muss sie sich danach richten.
Aber also Zeitgeist hat ja auch immer was mit Erkenntnissen und mit Bildung zu tun.
Richtig.
Nicht wahr? Also wir müssen ja letztendlich, also die ganzen Dinge, die Sie angesprochen haben, also zum Beispiel auch Altersvorsorge, Top-Punkt, aber das müssen wir ja den jungen Menschen im Prinzip einfach früh beibringen, dass das halt ein Thema ist, was sie beschäftigen wird. Und gerade Gesundheit, da geht es ja nicht nur um uns Beschäftigte im Gesundheitssystem, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben, sondern letztendlich kann ja jeder von uns, auch uns eingeschlossen, natürlich auch krank werden und muss in diesem System mal behandelt werden.
Und wann, wenn nicht jetzt in Zeiten der Pandemie, betrifft das die allermeisten Menschen?
Ja, trotzdem müssen wir den Zeitgeist verändern. Verstehen Sie, das ist ja die Aufgabe der Opposition. Die Aufgabe der Opposition, die kann ja keine Regierungsentscheidung treffen. Aber sie kann daran mitwirken, den Zeitgeist zu verändern, sodass der Druck auf die Regierung wächst. Und das ist uns eben, natürlich nicht uns alleine, sondern vielen gelungen beim flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Das wird uns auch im Gesundheitswesen, glaube ich, zumindest besser gelingen als in der Vergangenheit wegen der Pandemie und wegen der Klinikschließung und wegen der Entfernung. Es gibt ja noch was, wissen Sie, was mich sehr stört in der Medizin. Die Pharmakonzerne arbeiten ja nicht an Medikamenten für seltene Krankheiten.
Oder wenig.
Weil sie sagen, verkaufen wir denn so selten, das Medikament lohnt sich ja für sie nicht. Die Logik kann ich verstehen. Trotzdem brauchen wir Medikamente auch für seltene Krankheiten. Und da würde ich immer Folgendes machen. Wenn ich jetzt Bundesgesundheitsminister wäre, dann würde ich sagen, gut, ihr kriegt Forschungsgeld, so und so viel, unter einer Bedingung, dass 10% dafür nachweisbar eingesetzt werden, um Medikamente für seltene Krankheiten zu erforschen. Anders geht's nicht. Den Weg musst du gehen. Und dann findest du auch dafür Mittel. Dann musst du aber auch für Spezialisierung sein. Also nehmen wir mal an, eine bestimmte Operation gibt es nur 20 Mal in Deutschland im Jahr. Dann macht das keinen Sinn, dass jedes Bundesland einmal oder ein bisschen mehr als einmal die Operation durchführt. Dann macht es Sinn, im Süden und im Norden je eine Klinik zu haben, spezialisierte Leute, die das können, und die Kranken dorthin zu bringen, weil die dann ja wenigstens 10 Operationen im Jahr haben, ganz andere Erfahrungen sammeln können als die anderen. Lauter solche Sachen, die sind immer so schwer, wenn es sich alles nur rechnen muss. Man muss eine andere Logik da hineinbringen. Und dann, glaube ich, werden auch die Arbeitsbedingungen für sie besser.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, Herr Gysi, nochmal vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Dankeschön.
Super, herzlichen Dank.
Ich denke, wir können sagen, dass wir nicht zu viel erwartet haben. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Sie, dass Sie uns namentlich auf unserem Weg zur ersten bundesweit selbstorganisierten Volksabstimmung bei Abstimmung 21 unterstützt haben.
Ja, vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bin auch dafür, dass Sie wirklich bunte Titel einführen. Tschüss.
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 Tschüss. Ja, Leute, ich werde mich auch verabschieden. Ich gehe mal wieder arbeiten.
Vielen Dank.
Danke euch beiden.
Vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Natürlich hoffen wir, dass ihr alle auf eure Kosten gekommen seid. Wenn ihr weiter mitmachen möchtet bei uns, bei den bunten Kitteln, dann meldet euch doch bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter oder auch einfach per Mail an bunte-kittel@posteo.de. Fragt uns da was, kritisiert uns, schreibt uns einfach gerne. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, uns helfen wollt, empfehlt uns gerne weiter. Schenkt uns ein Sternchen auf einem der gängigen Podcast-Anbieter. Erzählt weiter davon. Das ist der beste Lohn für unsere Arbeit und bedeutet uns sehr viel. Hört auch beim nächsten Mal in einem regulären Takt wieder gerne mit rein. In der nächsten Folge werden wir Peter Bobbert vom Marburger Bund zu Gast haben. Er wird uns von den Bemühungen des Marburger Bundes in Bezug auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern berichten. Da sprechen wir auch ein wenig noch über eine Preisverleihung, die den bunten Kitteln zukommt, nämlich den Kilian Tegethoff-Preis. Mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dann bis zum nächsten Mal.